kann es so übersetzen. Eine andere Möglichkeit ist eben das, was José und auch Holger erwähnt haben, dass die griechische Übersetzung sagt, wir erwarten die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Dann werden beide getrennt voneinander erwähnt. Würde eben mit allem anderen auch besser harmonieren, weil wir ja so gesehen beides erwarten, den Heiland, unseren Heiland Jesus Christus und ebenso die Herrlichkeit des großen Gottes. Das ist eine der Möglichkeiten. Es ist zum Beispiel auch hier im Kontext, eben wie Gabriel gesagt hat, vom Gesamtablauf, entweder es zieht sich durch oder nicht. Hier ist zum Beispiel von unserem Heiland Gott die Rede. Er errettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen. Hier sehen wir wiederum eine klare Trennung oder Unterscheidung zwischen Gott, dem Herrn, der auch natürlich der Heiland ist, der Retter aller Menschen, und er rettet uns durch den Herrn Jesus. Und das sehen wir eben hier im Text schon, also im Kontext, gleich im nächsten Kapitel, dass es verständlicher dargelegt ist. Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, Kapitel 2, Vers 13, das macht es, lässt die Möglichkeit zu, Jesus als den großen Gott darzustellen. Und dann blendet man alle anderen Stellen und Aussagen dazu, nicht nur in diesem Buch, aber selbst im Titusbrief dazu aus. Und dann hat man seine Theorie wunderbar belegt. Wenn man aber allein dem Titusbrief das dazu nimmt oder dann in der gesamten Heiligen Schrift, dann wird eben auch, wie Gerhard gesagt hat, das viel deutlicher. Wer ist denn am Kreuz gestorben? Von wem geht die Errettung aus? Sie geht von Gott aus. Er ist der Retter. Aber wie rettet er uns? Er rettet uns durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und so sagt zum Beispiel auch Judas, wenn jemand mal aufschlagen möchte, Judas in Vers 25, meine ich, ist das, wo er das so auch auf den Punkt bringt. Könnte gerade mal bitte jemand vorlesen. Judas, Vers 25. Ich blättere hier mal noch so lang vor zum Anfang des Titusbriefs, weil es da eben auch noch...
Unser Heil auch Gott ist ja dann gar nicht gemeint.
Nicht zwangsläufig.
Okay, verstehe.
Heiland ist dasselbe Wort wie Retter, griechisch Soter. Und so ist Heil und Rettung auch dasselbe im Grunde. Und Gott ist unser Retter. Aber wie rettet er uns? Liest mal gerade jemand Judas, Vers 25.
Also dem alleinigen Gott, unserem Retter, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Verherrlichung, Majestät, Gewalt und Vollmacht vor den gesamten Äonen und nun und für alle Äonen. Amen.
Genau, hier wird zum Beispiel schon deutlich unterschieden. Und ich weiß nicht, hat jemand eine Elberfelder Übersetzung zur Hand? Bitte, Heidi.
Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten.
Danke. Auch dort wird es, finde ich, noch deutlicher. Dem alleinigen Gott. Zum einen wird das schon betont, es ist der alleinige Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus. Der alleinige Gott, unser Retter durch Jesus Christus. Wobei die Kommasetzung dann auch nochmal ein bisschen abweichen kann oder variiert. Das Griechische hatte keine Kommas. Muss man auch mit berücksichtigen. Also es zeigt einfach ein bisschen die Schwierigkeit auf. Dieser Vers im Titus 2, Vers 13 allein betrachtet, legt nahe, Jesus ist der große Gott und Heiland. Und so findet man bestimmt noch mehrere. Wir schauen gleich auch noch den nächsten an. Wir es gelesen haben in Judas, Vers 25, oder in Titus 3, was ich zunächst gezeigt habe, oder hier in Kapitel 1, der Vers 4, Gnade und Friede von Gott, dem Vater. Und von Christus Jesus, unserem Heiland. Auch hier wird im Titusbrief schon wieder deutlich unterschieden. Das heißt, wenn euch jemand eine solche Stelle zeigt, die etwas missverständlich ist oder die man nicht gleich insgesamt harmonisch einordnen kann, schaut im Kontext nach. Da ist oftmals das schon gleich zu finden. Sehen wir vielleicht noch an, wenn wir vielleicht noch zum Thomas kommen, Bekenntnis des Thomas. da ist das auch nochmal so drin.
Aber es ist schon ein Phänomen, dass, wo man hinschaut, wo man hört, wer es sagt, welche Kirche es ist, überall immer 7-8 Bibelverse, die da kommen und nicht mehr. Jetzt mal das mal ganz grundsätzlich gesagt. Das ist sehr, sehr eng, oder?
Mhm.
Dass sie da sie ist am Leben, darauf bauen sie. Oder?
Mhm.
Nicht so lustig.
Könnt ihr sehen, ob Meldungen sind? Normalerweise ja, ich sehe bei mir nur, dass eine Hand gehoben ist, ich weiß aber nicht wer. Gerhard, willst du was dazu sagen?
Ja, ich finde das alles prima, aber jetzt, wenn wir berücksichtigen, dass der Schreiber der Apostel Paulus ist und ja sein Verständnis kennen und auch seine Einleitung zum Titusbrief lesen, ja, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dann wird er nicht drei Zeilen weiter Gott und Jesus in den Kopf werfen. Aber ein kleiner Hinweis, wenn wir eine Zeile weiterlesen, den Vers 14, der stößt uns ja unmittelbar auf das Verständnis, denn es ist ja nicht Gott gestorben, sondern Jesus hat sich für uns dahin gegeben. Also sehen wir hier in dem nächsten Vers, der sich selbst für uns hingegeben hat, dass dieser Jesus jemand anders sein muss als Gott selbst.
Ja? Also ich nehme jetzt mal die Stellung von Trinitariern ein oder von jemandem, der sagt, Jesus ist Gott, dann würde ich sagen, schau mal, hier ist doch eine wunderbare Bestätigung, dass Gott selbst Mensch geworden ist und sich selbst für uns hingegeben hat und uns losgekauft hat von aller Gesetzlosigkeit. Das steht doch hier, kannst du das nicht lesen? Also ich meine es nicht ernst. Aber so sind ja oftmals ein bisschen so die Argumentationen.
Und dann? Jetzt haben wir ja zwei, dann sind es ja, dann wird man ja ganz verwirrend, also an der Stelle, weil ja der Briefschreiber offenbar zwei Personen unterscheidet. Und ich kann das gar nicht rauslesen wollen, wenn er uns vorstellt zu Beginn, ja, da gibt es einen Gott und einen Herrn Jesus Christus. Dann würde er uns ja selbst eine Falle stellen, ein paar Verse weiter, Edgemann, das ist doch einer. Ich habe euch in der Einleitung was Falsches gesagt. Ja,
ja klar. Eben, dieser Ansicht bin ich auch nur, wenn man so im Gespräch ist mit Trinitariern, dann begegnet einem das ja schon nicht selten, dass es dann heißt, ja, das ist halt ein Geheimnis oder das ist größer, als mit dem Verstand erfasst werden kann und so weiter. Aber dann verlässt man natürlich den biblischen Boden und auch den Boden jeglichen Verständnisses, dann kannst du ja alles irgendwie behaupten oder nimmst Teilverse raus und stellst da und eben dann kommt das Falsche heraus. Und eben von daher ist es ganz gut aufzuzeigen, im Gesamten, allein schon innerhalb vom Titusbrief wird deutlich, dass Paulus grundsätzlich unterscheidet, und wenn man die anderen Briefe kennt, ohnehin wird deutlich, Paulus unterscheidet sehr deutlich zwischen Gott und Jesus. Er bezeichnet den Herrn Jesus er bezeichnet mehrfach Gott als den Gott unseres Herrn Jesus Christus. Und all das im Hintergrund zu haben, macht klar, mit Titus 2,13 kann nicht ausgesagt sein, dass Jesus der Gott über allem ist. Naja. Eine weitere Stelle, die wir in dem Zusammenhang, die ganz ähnlich klingt, noch mit anschauen können, ist in 2. Petrus 1, der erste Vers zu finden. Mhm. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. So, da haben wir es auch wieder. Jesus ist unser Gott und Heiland. Oder? Also für jemand, der unbedingt Jesus als Gott sehen möchte, ist das natürlich verständlicherweise eine Stelle, die es eindeutig belegt und von der er sich auch nicht wegbringen lassen wird, egal mit was. Und es ist verständlich, braucht man sich auch nicht irgendwie drüber auszulassen, weil Pius sagte, es gibt halt nur ein paar wenige Verse, die das überhaupt ausdrücken und an denen muss man dann auch festhalten und das andere wird dann gern ein bisschen ausgeblendet. Auch aus diesem Grund, wie ich es heute Morgen erwähnte, man will den Herrn Jesus nicht degradieren. Und das ist ja auch gut gemeint, muss man ja auch verstehen. Jesus ist erhaben über alles. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das rückt ihn, so gesehen, natürlich sehr nahe an Gott heran. Insofern sind einem solche Stellen ja auch willkommen, die seine Größe so hervorheben. Nur es stiftet Verwirrung, von zwei Göttern zu reden. Wenn man Jesus als Gott bezeichnet und seinen Vater auch als Gott und dann sein Vater auch noch sein Gott ist, dann wird es schwierig. Aber es gibt auch dafür sogar eine biblische Lösung, die wir vielleicht noch aufzeigen können.
Gabriel? Also, ich meine, es geht vor allem um Jesus. Es geht immer um Jesus, nicht um Gott.
Ja, das ist mit ein Problem, dass Gott mehr und mehr ausgeblendet wird oder oftmals ausgeblendet wird und nur von Jesus, ja. Ja, und Jesus an die Stelle Gottes gerückt wird und so weiter. Ja. Gabriel?
Das ist genau wieder die gleiche Sache, weil im Kontext, der schließt sich dann aus Vers 17, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihm, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also wieder ganz klar aus dem Kontext herauszulesen. Der Satz kann man anders lesen, wenn man will. Das liegt ja immer am Betrachter sozusagen. Wenn du eine These hast, die du natürlich vertreten willst, suchst du natürlich die Sätze heraus, die deine eigene Argumentation unterlegen, untermauern.
Auch dieser gleich anschließende Satz rückt das in ein etwas anderes Licht. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Und dann eben Kapitel 1, Vers 17 und im gesamten weiteren Petrusbrief ist es ja Thema. Im zweiten Petrusbrief ist dieses Verhältnis zwischen Gott und Jesus, glaube ich, nicht so oft Thema. Der erste Petrusbrief, der leitet ein, zunächst eben dieser Gruß. Und kennt mal jemand lesen? 1. Petrus 1, Vers 3. Ist jetzt wieder weg, oder?
Ich höre noch selber. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu seiner lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe.
Genau. Danke. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. So leitet Petrus seinen ersten Brief ein, Kapitel 1, Vers 3. Dasselbe schreibt Paulus in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus und so weiter. 2. Korinther 1, Vers 3, auch wieder, ist auch vom Gott unseres Herrn Jesus die Rede. Das muss ja alles harmonieren mit dem, was wir an anderer Stelle lesen. Und insofern ist es zunächst, erscheint es widersprüchlich, hier von der Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus zu reden. Jetzt gibt es bei der Elberfelder, hier ist eine kleine Fußnote, manchmal ja, ploppt es auf und erklärt dann, das wussten Sie schon, das wissen wir schon, ja. Da kommt, Fried, du hast wahrscheinlich eine Fußnote drunter, wo es dann auch heißt, kann auch übersetzt werden mit stimmt nicht. Er heißt nur Retters. Statt Heiland kann man auch Retter übersetzen, aber ich meine, in einem gibt es auch die Fußnote, dass es anders vom Satzbau gelesen werden kann.
Die Titel sind in der Bibel etwas ständig.
Ah, okay. Eben. Der Gerechtigkeit unseres Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, dass sie dann unterschieden werden. Also, wie gesagt, wenn jemand auf Biegen und Brechen behaupten will, Jesus ist Gott, wird er sich nicht überzeugen lassen von solchen Argumenten, sondern an dem festhalten. Dann gibt es noch diese Granville-Sharp-Regel, die besagt, so und so, dann ist eben Jesus ist Gott. Ja, aber für euch selbst oder für uns, wenn man da wirklich, wenn jemand eine Frage hat, wie es ist zu verstehen, dem kann man aufzeigen, schau mal vom Kontext so und so, der ist offen für eine Antwort. Wenn aber jemand einen Standpunkt vertritt, wird man ihn nicht davon abbringen können, in aller Regel. Es hilft in der Regel auch nicht, wenn man es noch so intensiv versucht, so meine Erfahrung, sondern manchmal gibt es Ereignisse oder Gott öffnet jemandem die Augen, dass er mehr erkennt oder irgendwann, ja, vielleicht später. Aber man vermauert dann eher die Stellung und verhärtet sein Herz, als dass man offener wird dafür, wenn man viel argumentiert.
Zuerst Karl, bitte. Ja, Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen, ich sehe hier keine.
Ja. Ja. Karl?
Ja, was mich sehr traurig macht, dass jetzt sehr häufig nicht über Gott Vater und Gottes Sohn oder Herrn Jesus Christus gesprochen wird, sondern über die Gottheit. Ja, und da ist alles drin und die ist ergänzbar, vielleicht sogar noch um die Maria und ich weiß nicht was. Also das ist sehr, das macht mich sehr traurig, weil da die biblische Klarheit praktisch weggenommen wird. Alle Argumentation, ja, wenn alles unter Gottheit fällt, ja, dann kannst du nichts mehr sagen. Das macht mich wirklich traurig.
Ja, ja. Es macht es halt insofern etwas einfacher für diese Leute, insofern, dass sie halt nicht klar unterscheiden oder zuteilen müssen, wer gemeint ist. So gesehen ist es ein bisschen ein Hilfsmittel, dass sie eben von der Gottheit rede und nicht von Gott. Weil die Gottheit eben, das umfasst halt dann vielleicht mehr, auch da kann man hineinlegen, was man will. Aber eben die Bibel macht diese Kniffe nicht, außer im Kolosserbrief wird es ja einmal erwähnt, wo es heißt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Aber sonst wird immer von Gott geredet, von Gott dem Vater in aller Regel. Ja. Danke. Gerhard hatte sich noch gemeldet.
Ja, jetzt, ich versuche in Gesprächen immer den Blick von Jesus wegzulenken, weil im Verhältnis von Jesus zu Gott hat ja noch einer was zu sagen. Wenn ich also die Frage beantworten will, wer ist denn Gott, dann würde ich ja sagen, okay, jetzt gucken wir uns mal an, was Gott selbst dazu sagt, wer Gott ist. Ja? Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dem Gott der Bibel, Abraham, Isaac und Jakob zu glauben oder ihn einen Lügner zu nennen. Das heißt, Gott von sich, er offenbart sich ja und sagt, es gibt nur mich, es gibt keinen anderen Gott. Ich allein bin Gott. Und damit ist für mich jede Diskussion darüber, ob Jesus Gott sein kann, beendet. Das heißt, wer also jetzt in Ausführungen übergeht, herauszufinden, ob Jesus nicht doch Gott sein könnte, der nennt den Vater einen Lügner. So einfach ist das für mich und ich denke, so einfach ist es.
Ich schlage dazu gerade eine Stelle auf, die das auch ein bisschen aufgreift, dass es ja durchaus im Himmel und auf der Erde sogenannte Götter gibt, also sogenannte Höhergestellte. Das ist 1. Korinther 8, Vers 6, vielleicht ab Vers 5 schon. Da heißt es, denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist für uns doch nur ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Unsere jüngste Tochter hat mir gesagt, als sie das auch so gelesen hat, Papa, in der Bibel, Jesus kann ja noch so oft Gott genannt werden, aber dieser Vers macht es doch klar. Es gibt viele, die Gott genannt werden. Mose wurde ja auch Gott genannt. Die Richter Israels wurden Götter genannt. In, was ist Psalm 45, glaube ich, oder Psalm 6, 9, ich weiß nicht, irgendeiner der Psalme, wo Jesus auch aufgreift, wo er dann sagt, wenn er jene Götter nannte, an die sein Wort erging, wie sagt ihr, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Also in der Schrift werden die Obersten Israels als Götter bezeichnet. Auch Mose, ich habe dich dem Pharao zum Elohim gemacht und Aaron ist ein Prophet, sagte Gott. Und all dies greift es hier auf und sogar noch weiter. Es gibt auch im Himmel sogenannte Götter. Und ich würde in dem Fall sagen, es ist gut zu unterscheiden zwischen Göttern, das ist die Mehrzahl von Gott, und Götzen, das sind Nichtse, die mit Händen gemacht sind. Aber hochgestellte Persönlichkeiten, sogenannte wirkliche Götter, Oberste, gibt es viele, auch im Himmel offensichtlich. Und dennoch ist für uns nur einer Gott und das ist der Vater. Geht aus diesem Vers so wunderbar deutlich hervor. Lukas und José, weiß nicht, wer zuerst war.
Ich will mal ganz kurz dazu noch ergänzen, das betrifft das, was du gerade gesagt hast, und nochmal zu dem Titus, wie im Jesaja heißt es ja, ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Das spricht Gott von sich. Und wenn man den Gedanke zugrunde legt im Titusbrief, dann ist immer der Heiland Gott der Vater. Ich habe bei mir hier drüben, der Vater ist der Heiland Gott und Christus ist der Heiland. Das ist die Summe vom Titusbrief. Also wenn du jeden einzelnen Vers vom Titus nimmst, wird das vorkommen, ne? Also wenn die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erscheinen, dann erscheint Christus als die Güte unseres Heiland Gottes. Mhm. Und ist unser Heiland.
Ja, José, meldest du dich auch?
Aber so wie es hier steht, jetzt zum Beispiel bei den Trinitariern, da steht ja nachher von allem, von dem alle Dinge sind, also der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Und dann steht, und ein Herr Jesus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und dann sagen die Trinitarier, das sehen wir, Jesus hat alle Dinge geschaffen. Er hat ja alles gemacht, oder? Also er ist der Sohn Gottes, oder? Und er hat alle Dinge gemacht. Damit versucht man ihn da wieder hineinzudrücken in diese Dreieinigkeit hinein, oder? Das ist eben so. Und dann, diese Texte, die wir haben heutzutage, die kann man das halt schon hineindeuten, oder? Das hat jetzt halt so.
Genau. Gabriel und dann Nicole.
Jeder von vielen Trinitariern ist es ja, wenn man sie auch genau auf diese Problematik anspricht, dass diese dann Kunstgriffe. Leute, die sind ja auch, es gibt ja auch viele Gelehrte, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, das sind Professoren, Doktoren, die dann auf Kunstgriffe kommen, wie das Yahweh ja bedeutet. Also ich habe schon ein Video gesehen von einem Doktor, der hat dann erklärt, dass der Name Yahweh ja eigentlich Jesus ist. Also dass da aus dem Yahweh sich Jesus ableiten lässt, sodass man also die immer eine Möglichkeit finden, noch dabei zu bleiben und dass das dann alles passt. Aber das ist genau der Punkt, was du schon gesagt hast, Stefan, dass erst wenn der Mensch ins Hinterfragen kommt oder es von sich selbst sucht, dass er dann erst die richtigen Fragen stellt und dann ein offenes Herz hat, sich überhaupt den eigenen Glauben zu hinterfragen, wenn er überhaupt recht hat. Also ist ja bei anderen Themen genauso. Wenn man mit einer jetzt überzeugt ist von irgendetwas anderes, dann kriegt man erst recht nicht davon ab, wenn man genau das Gegenteil aufzeigt. Mhm. Also der innere Stolz vermeidet das. Kann sich ja nicht irren. Kann sich ja nicht 10, 15 Jahre geben.
Ja. Gerhard, hast du dich nochmal gemeldet?
Ja, ich erlaube mir zu sagen, dass man das überhaupt nicht hineinlesen kann. Also Jesus hat den Pharisäern gesagt, euer Problem ist, ihr kennt die Schrift nicht. Also ich sage den Trinitariern, ihr kennt die Schrift nicht. Oder ihr verwerft die Schrift und glaubt mehr Plato und Athanasius als dem Wort Gottes. So, und wenn ich jetzt da Kolosse aufrufe, wird ja immer gern genommen, durch den alles ist. Ja, was ist denn durch Christus, durch sein Erlösungswerk? Durch sein Erlösungswerk sind wir in ein neues Heilszeitalter, in das Endgültige eingetreten. Dadurch, durch seinen Gehorsam bis zum Tod, ist für ihn, für uns alle ein neues Zeitalter angebrochen, nämlich das Königreich Gottes. Er ist der Auftakt zum Königreich Gottes. Das ist das Neue, was durch ihn entstanden ist. Aber das macht ihn nicht zum Mitschöpfer von Genesis. Ja, das ist ja, steht da auch wie kein Satz. Ne?
Ja, genau.
Eben Sie, ich mache alles neu, hat er eben gesagt. Da meinte er ja wirklich Neuschöpfung.
Ja, wobei da sagte Gott selbst auf dem Thron bei Johannes in der Offenbarung ganz zum Schluss. Das hat nicht Jesus gesagt, oder? Siehe, ich mache alles neu. Das ist Offenbarung 21 oder 20 sogar. Ja. Hattest du dich noch gemeldet?
Ich habe schon geredet.
Ah, okay. Karl Liebert möchte was sagen.
Ja, womit ich ein bisschen Probleme habe bei dem Studium über die Präexistenz Jesu. Könntest du was dazu sagen, bitte?
Was hat Gott gesagt? Also das wollte man eigentlich jetzt gar nicht so wirklich zum Thema machen, aber was wir heute Morgen ja betrachtet haben, wo kommt Jesus her? Wessen Nachkomme ist er? Ist er ein verwandeltes Himmelswesen oder ist er ein Nachkomme von Adam und Eva? Was hat Gott gesagt?
Nachkomme der Frau.
Ja. Und ist er ein Nachkomme von Abraham oder ein Vorfahre?
Bevor Abraham war, bin ich gewesen. Oder
genau,
ich
und da haben wir, darauf läuft eigentlich diese Frage nach der Präexistenz hinaus. Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich, Johannes 8,58. Und Gott sagt, er wird ein Nachkomme Abraham sein. Jetzt hast du mindestens zwei Möglichkeiten, sagen wir drei Möglichkeiten, dann sagen wir, ich verstehe es nicht, erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit wäre zu sagen, ich glaube Jesus mehr als Gott. Hört sich jetzt provokant an, aber sagen wir es anders. Ich nehme Jesu Worte buchstäblich. Er war vor Abraham und das nehme ich umfänglich. Dann muss ich Gottes Wort, dass er nach Abraham kommt, also ein Nachkomme Abrahams ist, diese Worte muss man ja dann irgendwie umdeuten. Die kannst du nicht buchstäblich nehmen, sondern musst sagen, ja, die menschliche Linie von Jesus, so wird sie dann in der Regel gesagt, die ist von Abraham, aber im Grunde ist er ja da nur aufgetaucht, aber eigentlich ist er verwandeltes Himmelswesen. Und die dritte Möglichkeit ist zu sagen, ich nehme Jesu Worte nicht buchstäblich, nehme aber Gottes Worte buchstäblich, dass Jesus wirklich ein Nachkomme Abraham ist, dann ist Jesus vor Abraham im Sinn von Verheißung, vorhergesagt.
Ja, ich bin natürlich für alles offen, aber im Zusammenhang mit Johannes 1,1 auch jetzt, ja. Wie deutest du das? Aber ich will den Rahmen sprengen.
Ja, so wie ich es heute Morgen am Ende vom Vortrag auch gesagt habe, ich nehme das wörtlich, was dort steht. Am Anfang war das Wort. Wort im Sinn von Rede, Sprache, Aussage, Verheißung, Zusage, Versprechen, egal, welches Wort du jetzt nehmen magst. Am Anfang war das Wort. Gott hat gesagt, es wird einer kommen, der Nachkomme von Adam und Eva und so weiter, von Nachkomme von Abraham, Nachkomme von David, ein Prophet wie Mose aus der Mitte seiner Brüder. Alles, was wir heute Morgen so betrachtet haben. Wenn ich das als Wort, als Verheißung, als Zusage nehme, dann war am Anfang das Wort. Und nicht nur bezüglich des Herrn Jesus, sondern vollumfänglich hat Gott ja durch das, was er gesagt hat, alles erschaffen. Ohne ein Wort wurde nichts erschaffen. Gott hat gesprochen und es geschah. So war im Anfang das Wort. Es war bei Gott. Gott war das Wort. Hotheos kai hologos. Kai theos und en hologos, genau. Und Gott war das Wort. Steht Johannes 1, und dieses war im Anfang bei Gott. dieser erste, die ersten beiden Verse sind etwas schwierig zu verstehen, finde ich. Sie gehen, egal wie man es dreht und wendet, wenn man alle vier Teile, Satzteile zusammennimmt, geht es irgendwie nicht ganz auf, jedenfalls nicht für unser Verständnis. Aber